Hallo und herzlich willkommen zu Bibellesen leicht gemacht, ein praktischer Lehrgang. Vielleicht haben Sie sich gefragt, wie kann ich die Bibel verstehen? Und Sie haben vielleicht schon sich hier und dort Informationen eingeholt über die Bibel, haben sich Gedanken gemacht, wer die Bibel geschrieben hat, wie alt die Bibel ist und so weiter. In diesem praktischen Lehrgang, den wir gemeinsam absolvieren wollen, soll es nicht so sehr darum gehen, wer hat die Bibel geschrieben, wie alt ist die Bibel und so weiter, sondern wir wollen uns die Frage stellen, wie kann man die Bibel so verstehen, selbst wenn man keine Theologie studiert hat, dass man möglichst viel praktisch für sich daraus gewinnen kann. Nun, wenn Sie etwas lernen wollen, was tun Sie? Für gewöhnlich gehen Sie zu einem kompetenten Lehrer, ist das nicht wahr? Und die Frage, die wir uns stellen wollen, als allererstes, wer ist der kompetenteste Lehrer, um die Bibel besser zu verstehen? Es gibt ja heutzutage eine ganze Reihe von sogenannten Bibellehrern, Bibelkommentaren, Theologen, Bibelgelehrten. Das war schon zu biblischen Zeiten so. Die nannte man damals Rabbis und Pharisäer, Schriftgelehrte und Sadduzäer. In Johannes 3, Vers 10 wird uns berichtet, wie Jesus Christus mit einem dieser großen Bibellehrer zusammentraf. Und Jesus stellt ihm dann eine sehr ernüchternde Frage. Er sagt hier in Johannes 3, Vers 10: Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Jesus sprach über sehr einfache Dinge des Evangeliums, über sehr grundlegende Wahrheiten. Und er stellte fest, dass der vorgebliche Lehrer der Bibel selbst die einfachsten Grundwahrheiten nicht verstand. Viele Jahre an Theologiestudium haben dazu geführt oder haben nicht verhindern können, dass der Bibellehrer Nikodemus völlig am eigentlichen Sinn der Bibel vorbeiging. Nun, wie können wir sicherstellen, dass wir beim Bibellesen tatsächlich auch das rausbekommen, was Gott eigentlich in die Bibel hineingelegt hat? Das ist die große Frage. Ich schlage vor, dass wir uns an jemanden wenden, der schon mit 12 Jahren klüger war als alle Bibelgelehrten seiner Zeit. In Lukas 2 lesen wir die interessante Geschichte, wie Jesus zum ersten Mal im Tempel alle Schriftgelehrten unglaublich erstaunt hat. Es heißt hier in Lukas 2, Vers 46: Und es geschah, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend, die Rede ist von Jesus, mitten unter den Lehrern, den sogenannten Theologen, wie er ihnen zuhörte und sie befragt. Und das heißt Vers 47, es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Mit anderen Worten, Jesus Christus war mit 12 Jahren bereits klüger als alle Theologen seiner Zeit. Er kannte die Schriften besser, obwohl er niemals eine theologische Ausbildung gemacht hatte, obwohl er niemals die Bibel wissenschaftlich betrachtet hatte. Nun, es ist nichts gegen Theologie und gegen wissenschaftliche Studien der Bibel einzuwenden. Ganz sicher nicht. Aber könnte es sein, dass es einen noch direkteren Weg gibt? Einen noch einfacheren und lohnenderen Ansatz, die Bibel zu studieren? Den Ansatz, den Jesus verwendet hat und der ihn zum klügsten Bibelleser seiner Zeit gemacht hat? Zu jemandem, wie uns die Bibel sagt, dessen Predigen und Lehren so ganz anders war als das trockene und etwas leblose Behandeln der Bibel, wie es die meisten Theologen seiner Zeit gemacht haben? Und könnte es sein, dass bei diesem Lehrer wir etwas für uns lernen können? Ich glaube schon, denn in Johannes 13 gibt Jesus uns ein sehr einfaches Prinzip. Es heißt hier in Johannes 13, Vers 15, in einem anderen Kontext, aber das Prinzip, glaube ich, gilt auch fürs Bibellesen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Nun, das Prinzip ist sehr einfach. Jesus ist unser Vorbild. Die englische Bibel sagt hier Example, ein Beispiel. Jesus ist uns ein Beispiel. Und wenn wir die Bibel studieren, tun wir es am besten so, wie Jesus es getan hat. Denn wenn wir die Bibel so studieren, wie Jesus studiert hat, dann können wir auch sicher sein, dass wir zu den gleichen Ergebnissen kommen wie Jesus. Da stellt sich die Frage, wie hat Jesus die Bibel studiert? Wenn wir Jesus zu unserem Lehrer machen und die Frage stellen, wie hat Jesus die Bibel benutzt? Wie hat Jesus die Bibel verstanden? Welche Methoden hat Jesus angewandt? Dann müssen wir im Leben von Jesus nach Begebenheiten suchen, wo Jesus die Bibel ausgelegt hat. Eine solche Begebenheit befindet sich in Lukas 24. Und das ist eine sehr interessante Geschichte. Lukas 24 und dort Vers 27. Es heißt hier, und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Nun, die Situation ist eine sehr interessante. Jesus ist gekreuzigt worden, Jesus ist auferstanden. Doch die Jünger wissen es nicht oder wollen es nicht glauben. Und nun gehen hier zwei der Jünger nach Emmaus und sie trotten so durch den Weg und durch die Gegend und sind sehr bekümmert und sehr betrübt. Und Jesus erscheint ihnen. Und die Jünger fragen sich, warum ist das alles passiert? Sie können nicht verstehen, was sie erfahren haben. Jesus hätte sehr einfach sagen können, hallo, hier bin ich. Bin auferstanden. Schaut mich an, hier sind die Male, ich bin der auferstandene König und Herr. Doch Jesus tut das nicht. Jesus gibt eine Bibelstunde und zeigt aus dem Alten Testament, dass er die Erfüllung der Prophezeiung ist. Und in diesem Text gibt es drei Prinzipien. Prinzip Nummer eins, und er begann bei Mose. Nun, Jesus, wenn er die Bibel studiert hat, begann er immer von vorne. Er begann bei Mose und zeigte dann, wie ein Buch, ein biblisches Buch auf dem anderen aufbaut. Das Prinzip dahinter findet sich in Jesaja 28. Verzeihung, Jesaja 8 natürlich. Jesaja 8 und dort Vers 20. Jesaja 8 und dort Vers 20. Es heißt dort, zum Gesetz und zum Zeugnis, wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Das Prinzip ist, jeder biblische Schreiber bezieht sich auf das, was bereits geschrieben worden ist. Mit anderen Worten, wenn David seine Psalmen schreibt, dann bezieht er sich in dem, was er schreibt, auf das, was bereits zu seiner Zeit anerkanntes Schrifttum der Bibel ist. Als Johannes sein Evangelium schreibt, bezieht er sich auf das, was bereits im Alten Testament steht. Jeder biblische Schreiber bezieht sich auf das, was bereits dort ist, was bereits bekannt ist. Das bedeutet, dass die ersten Schriften enorm wichtig sind. Das macht Sinn, oder? Um zu verstehen, was ein biblisches Konzept uns sagen möchte, müssen wir verstehen, wo es zum ersten Mal vorkommt und wie es dort behandelt wird. Und dann können wir verstehen, wie jeder andere biblische Schreiber weiter darüber schreibt, es weiter erklärt und anwendet. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Ein bekanntes Konzept der Bibel ist das Wort Gnade. Viele Menschen reden heute von Gnade. Wo kommt Gnade zum ersten Mal vor? Es kommt zum ersten Mal vor in 1. Mose 6. In 1. Mose 6 heißt es in Vers 8, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Nun, Gnade in diesem Kontext ist sehr interessant. Warum? Denn der ganze Kontext spricht von den Vorbereitungen des Baus der Arche und von der Sintflut. Gnade, mit anderen Worten, ist etwas, das es im Kontext von Gericht gibt. Es gibt keine Gnade ohne Gericht. Hätte es keine Gerichtsankündigung gegeben, wäre der Satz, Noah fand Gnade in den Augen des Herrn, ziemlich sinnlos. Das heißt, die erste Definition von Gnade ist, dass das Gericht, das alle anderen erreichen soll, nicht auf denjenigen zutrifft, der diese Gnade in Anspruch nimmt. Gnade kann man nicht verstehen außerhalb des Konzeptes von Gericht. Und wann immer jetzt die Bibel von Gnade spricht, im Neuen Testament, in den Briefen des Apostel Paulus, wann immer Sie beim Lesen des Wortes Gnade sich fragen, ja, was meint das dann überhaupt? Erinnern Sie sich zurück an 1. Mose 6, Vers 8, dass Gnade etwas ist, was es im Kontext von Gericht gibt. Ein anderes Beispiel ist Gerechtigkeit aus Glauben. Das ist auch so ein berühmtes Konzept der Bibel. Luther hat ja darüber sehr viel nachgedacht und dann auch gepredigt. Gerechtigkeit aus Glauben. Was bedeutet es, zu glauben in einer Art und Weise, dass einem das gerecht macht? Dass die Gerechtigkeit Gottes einem zugerechnet werden kann. Und das findet sich zum ersten Mal, dieses Konzept, in 1. Mose 15, Vers 6. Das heißt hier, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Nun, was hat Abraham geglaubt? Gott hatte gesagt, deine Nachkommen werden so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Abraham hat sich gefragt, wie soll das möglich sein? Wie sollen meine Nachkommen so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel, da meine Frau unfruchtbar ist und ich schon ein alter Mann und wir keine Kinder haben? Aber dann passiert etwas Interessantes. Abraham tritt aus dem Zelt, er schaut in den Nachthimmel, er zählt die Sterne und merkt natürlich, dass das auch nur eine symbolische Zahl ist, weil man kann die Sterne nicht wirklich zählen. Und dann sagt die Bibel, er glaubt Gott. Er schaut in den Himmel, sagt, okay, so viele Nachkommen werde ich haben, meine Frau ist unfruchtbar, aber ich werde so viele Nachkommen haben, ich glaube es einfach. Und genau das ist Glauben, der zur Gerechtigkeit führt. Das Wort Gottes beim Wort nehmen. Eigentlich eine ziemlich einfache Definition, nicht wahr? Und viel theologische Verwirrung könnte erspart geblieben sein, wenn man einfach diese einfache Definition der Bibel hier in 1. Mose 15, Vers 6 bemerkt hätte. Das Wort Gottes als Beweis nehmen. Ein anderes berühmtes Konzept der Bibel ist Anbetung. Anbetung kommt ja durch die gesamte Bibel hindurch vor. Nur was ist Anbetung? Das erste Mal findet es sich in 1. Mose 22 und dort in Vers 5. Es heißt, da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Nun, Anbetung ist etwas Interessantes. Anbetung bedeutet im Kontext der Geschichte, dass Abraham bereit war, das Liebste und Teuerste und Wertvollste, was er hatte, aufzugeben. Einfach aufzugeben. Alles Gott zu übergeben. Und den Verheißungen zu vertrauen. Anbetung meint also nicht so sehr primär eine Erfahrung des Gefühls oder eine gute Zeit mit Gott. Primär bedeutet es, alles auf den Altar zu legen. Und wann immer die Bibel jetzt von Anbetung spricht, im Laufe der Bibel, in anderen biblischen Büchern, wenn andere biblische Schreiber dieses Konzept aufgreifen und sagen, Anbetung, 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 dann ist es immer sinnvoll und notwendig, dieses erste Vorkommen im Hinterkopf zu behalten. Nun, dieser Text sagt nicht alles aus, was man über Anbetung sagen kann, genauso wie nicht die 1. Mose 6, Vers 8 alles sagt, was man über Gnade sagen kann und 1. Mose 15, Vers 6 alles sagt, was man über Gerechtigkeit aus Glauben sagen kann. Nein, aber es gibt das erste Fundament, die erste Richtung, in der man weitergehen kann. Von vorne anfangen. Das zweite Prinzip, das sich in Lukas 24 findet, und wir haben es ja bereits schon gelesen in Lukas 24 und dort Vers 27, und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in was? In allen Schriften aus. Nun, Jesus hat nicht nur vorne angefangen, er hat dann auch weitergemacht. Er hat durch die gesamte Bibel hindurch das Thema, das er studieren wollte, studiert. Und wenn Sie sagen, ja Moment mal, ich kann doch nicht jedes Mal die Bibel von 1. Mose bis Offenbarung 22 durchlesen, nur um festzustellen und um sicherzustellen, dass ich dann auch wirklich jeden einzelnen Vers zum Thema gefunden habe. Nun, das ist in einer gewissen Weise wahr. Die Zeit hat vermutlich niemand. Obwohl es sehr gut ist, die Bibel vielleicht einmal ganz durchzulesen, gibt es Hilfsmittel. Es gibt Hilfsmittel. Zum Beispiel Konkordanzen. In einer Konkordanz finden Sie, in einer guten Konkordanz muss ich sagen, finden Sie zu jedem Wort sämtliche Bibelstellen, in denen dieses Wort vorkommt. Und Sie brauchen nicht die Bibel von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 durchlesen. Nun, mit einer Konkordanz kann man tatsächlich feststellen, was die Bibel als Ganzes zu einem bestimmten Wort, zu einer bestimmten Phrase, zu einem bestimmten Konzept sagt. Und wenn man wirklich wissen will, was die Bibel sagt zu einem gegebenen Thema, kommt man darum nicht herum. Das kostet ein wenig Zeit. Zugegeben. Aber ist es nicht wert, ein wenig Zeit zu investieren, um sicher zu sein, dass man dann auch tatsächlich genau weiß, ohne jeden Zweifel, was Gott zu diesem Thema sagt? Und dass man dann völlig unabhängig ist von allen anderen gelehrten Meinungen? Es ist zwar gut, sich dann immer noch zu informieren und sagen und zu schauen, wer hat das und jenes noch herausgefunden, aber man hat eine eigene feste Grundlage. Man weiß selbst, was man gelesen hat. Und da möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, auf dieses Prinzip und Sie ermutigen, das zu tun. Denn wenn Sie so die Bibel studieren, dann kann Ihnen keiner mehr was vormachen. Und das ist ein gutes Gefühl, felsenfest auf der Bibel zu stehen. Nun, das bedeutet aber auch, von einer praktischen Seite aus betrachtet, dass man vorsichtig sein muss mit Schlussfolgerungen. Warum? Man kann nicht nun einfach einen Bibeltext nehmen und sagen, das passt ganz gut zu meinen Ideen, die ich sowieso über die Welt habe. Man muss halt warten, bis man tatsächlich alle anderen Texte zum Thema gelesen hat. Man muss warten mit seinen Schlussfolgerungen, um tatsächlich alle Beweise erst als Ganzes betrachten zu können. Die Bibel drückt das in einem Prinzip in Sprüche 18, Vers 13 aus. Dort heißt es, wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. Mit anderen Worten, wer zu schnell ist mit seiner eigenen Meinung, bevor er alles geprüft hat, alles angeschaut hat, der wird sicher fehlgehen. Und so ist es auch mit der Bibel. Wenn wir zu schnell eine bestimmte Meinung annehmen, ohne alle biblischen Beweise geprüft zu haben, dann sind wir auf gefährlichem Boden. Und so hat Jesus die Bibel studiert. Und weil er die Bibel so studiert hat, konnte er zum Lehrer Israels sagen, du bist ein Lehrer Israels und weißt das nicht? Stellen Sie sich vor, dass Sie das mal zu jemandem sagen. Hinter all diesen Prinzipien steckt ein Prinzip sozusagen dahinter, das Urprinzip. Das Urprinzip findet sich in Jesaja 28 und dort Vers 10. Jesaja 28 und dort Vers 10 und Vers 13, wo der gleiche Gedanke nochmal aufgegriffen wird. In Vers 13 heißt es, und so soll auch ihnen das Wort des Herrn werden, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig. Gottes Wort ist auf eine Art und Weise zusammengestellt, die es erforderlich macht, zu suchen. Warum? Weil im Wort Gottes nicht alles hintereinander chronologisch, systematisch aufgeschrieben ist. Hier ein wenig, da ein wenig. Hier ein bisschen, dort ein bisschen. Was das bedeutet ist, jemand, der die Bibel verstehen will, muss vergleichen können. Er muss diese Geschichte nehmen können und mit einer anderen Geschichte vergleichen und die Ähnlichkeiten feststellen. Er muss bestimmte Aussagen zu einem Thema hier finden und dann andere Aussagen zum gleichen Thema dort finden und die Aussagen zusammenbringen. Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, die englische Bibel sagt sogar Linie auf Linie. Die Hebräer haben das in ihrer Poesie sehr schön veranschaulicht. Ich möchte Ihnen ein ganz einfaches und praktisches Beispiel hier zeigen. In Psalm 19 kann man sehen, wie dieses Prinzip Linie auf Linie, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung funktioniert und wie man Dinge miteinander vergleichen kann in der Bibel. In Psalm 19 von Vers 8 aus, da heißt es, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Wenn Sie das genau lesen und analysieren, stellen Sie fest, dass im Grunde genommen hier mehrmals die gleiche Aussage vorgenommen wird. Das Gesetz des Herrn, das Gebot des Herrn, die Befehle des Herrn, das Zeugnis des Herrn, die Bestimmung des Herrn. Und jedes Mal wird diese Aussage nur leicht abgewandelt. Ein neuer Aspekt kommt hinzu. Das Gleiche wird auf verschiedene Art und Weisen gesagt. Keine Aussage ist falsch, aber keine Aussage ist in sich bereits vollständig. Das volle Paket sozusagen, was die Bibel uns sagen möchte über das Gesetz Gottes, erhält man dann, wenn man all diese Aussagen addiert, übereinander legt. Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung. Das letzte Prinzip, das wir uns anschauen wollen in Lukas 24, und dann haben wir sozusagen das kleine Einmaleins der Bibelauslegung hier studiert. In Lukas 24, Vers 27, dort heißt es: Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihn in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Nun, das ist sozusagen der absolute Schlüssel zum Verständnis. Jesus hat nicht einfach nur vorne angefangen, er hat nicht einfach nur die gesamte Bibel hindurch studiert. Jesus hat beim Studieren immer auf das zentrale Thema der Bibel hingewiesen. Das zentrale Thema der Bibel von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 ist Jesus Christus. Vielleicht haben Sie gedacht, Jesus Christus ist das Thema von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Das ist auch richtig, aber da hört es nicht auf. Schauen Sie einmal, was Jesus selbst in Johannes 5 sagt. Johannes 5, dort befindet er sich in einer Versammlung von lauter Bibelgelehrten. Lauter Theologen, Sadduzäer, Pharisäer, Schriftgelehrte, alle beieinander. Und Jesus verteidigt nun seinen Dienst, seine Mission und seinen Anspruch. Und dort sagt er in Vers 39, und er spricht all diese Bibelgelehrten an und sagt: Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und jetzt sagt er mit anderen Worten: Aber ich habe interessante Nachrichten für euch. Warum? Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Jesus sagt mit anderen Worten: Ihr studiert die Bibel von vorne bis hinten. Ihr könnt sie auswendig zitieren. Viele Schriftgelehrten damals konnten weite Teile des Alten Testaments auswendig zitieren. Aber indem ihr das alles tut und die Ursprache als Muttersprache habt, habt ihr trotzdem den entscheidenden Punkt völlig vernachlässigt. Ihr glaubt nämlich mir nicht. Jesus sagt, wie könnt ihr die Bibel lesen und nicht an mich glauben? Und wenn Jesus hier von der Bibel spricht, spricht er nicht vom Neuen Testament. Denn das gab es damals nicht. Jesus spricht vom Alten Testament. Jetzt, wie oft beim Lesen des Alten Testaments haben Sie schon mal gesagt und gedacht und herausgefunden, dass hier es eigentlich nur um Jesus geht? In Johannes heißt es, dass Jesus das Lamm Gottes ist. Jedes Mal, wenn die Bibel vom Opferdienst spricht im Alten Testament, ist es ein Bild auf Jesus Christus. Die Bibel sagt, dass Jesus der hohe Priester ist. Wann immer das Heiligtum und der Tempel im Alten Testament eine Rolle spielen, jedes Mal ist von Jesus die Rede. Und wir könnten jetzt ein Beispiel nach dem anderen geben. Jesus ist mit über 300 Prophezeiungen im Alten Testament angekündigt in Bezug auf seine erste Ankunft und achtmal so viel in Bezug auf seine zweite, die noch aussteht. Jesus ist tatsächlich die absolute Superstruktur, das unterliegende Prinzip, das, was alles durchdringt und zusammenhält, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und man kann die Bibel nicht verstehen, wenn man nicht überall, in allem, was man sucht, in jedem Kapitel, in jedem biblischen Buch, in jedem Thema, Jesus Christus als Zentrum hat. Jesus drückt das mit anderen Worten hier dann weiter aus in Johannes 5. Er sagt: Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Und dann sagt er in Vers 45, denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen werde. Es ist einer, der euch anklagt. Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Nun, Jesus sagt, ihr glaubt an Mose. Aber wenn ihr wirklich an Mose glauben würdet, würdet ihr an mich glauben. Warum? Denn Mose hat von mir geschrieben. 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose behandeln im Wesentlichen mich, sagt Jesus. Und das war natürlich ziemlich hart. anzunehmen für die großen Schriftgelehrten des Alten Testaments. Könnte es sein, dass manchmal heutzutage in der Christenheit wir das gleiche Problem haben? Dass wir meinen, die Bibel wissenschaftlich so auseinandergenommen zu haben, so fein ausgelegt zu haben auf jeden historischen Hintergrund und dabei völlig, absolut am Ziel vorbeigehen und die Bibel überhaupt nicht zu dem machen, was sie eigentlich für uns ist. Weil genauso wie damals die Schriftgelehrten, wir Jesus Christus nicht sehen. Jesus fasst das alles in die provokative Frage zusammen. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Wie kann man an das Neue Testament glauben ohne das Alte Testament? Heutzutage gibt es einige Christen, die sagen, oh, ich glaube nur noch an das Neue Testament. Altes Testament ist nicht so wichtig für mich. Nun, wenn Sie vielleicht diese Meinung vertreten, lassen Sie mich doch ganz kurz hier einen Punkt machen. Nehmen wir mal an, nur das Neue Testament wäre gültig, so wie viele Christen heutzutage meinen. Womit beginnt das Neue Testament? Das Neue Testament beginnt mit Matthäus, richtig? Das Neue Testament beginnt mit Matthäus und in Matthäus ist das erste Wort, was Sie lesen, Geschlechtsregister. Nur Geschlechtsregister ist ein alttestamentliches Konzept. Der nächste Satz, den Sie lesen, ist Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids. David aus dem Alten Testament. Des Sohnes Abrahams aus dem Alten Testament. Schon den ersten Satz können Sie überhaupt nicht verstehen, wenn Sie das Alte Testament nicht kennen. Das ganze restliche Kapitel behandelt nur Personen des Alten Testaments. Und dann geht's weiter. Die erste Geschichte, die Geburt Jesu Christi, wird begründet in Vers 22, dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt wurde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Und dann wird Jesaja zitiert. Zweite Geschichte, in Kapitel 2, ab Vers 1, wird begründet, sie aber sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben, durch den Propheten. Und dann wird Micha zitiert. Und dann in der dritten Geschichte, ab Vers 13 heißt es, in Vers 15, und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt wurde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Und dann wird Hosea zitiert. Und ein Beispiel nach dem anderen könnte man anführen. Das Neue Testament beginnt, indem es ständig das Alte Testament zitiert. Mit anderen Worten, das Neue Testament sagt auf den allerersten Seiten, den allerersten Worten, ihr müsst das Alte Testament verstehen, damit ihr mich versteht. Man kann die Bibel nicht auseinander dividieren. Und das ist das, was Jesus sagen möchte. Man muss die gesamte Bibel studieren und in der gesamten Bibel Jesus Christus finden. Und dann hat man den Schlüssel. In 2. Korinther, Kapitel 3, wird das sehr schön ausgeführt. In 2. Korinther 3 wird dieses praktische Prinzip, und wie Sie sehen, das ist diese Prinzipien, die wir hier studieren, sind nicht zu schwer, um verstanden zu werden. In 2. Korinther 3 wird erklärt, warum dieses Prinzip so wichtig ist. Es heißt hier in Vers 14, in Bezug auf diese Bibelgelehrten des Alten Testamentes, die zur Zeit Jesu gelebt haben, aber ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird, sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Paulus sagt hier, dass beim Lesen der Bibel, beim Lesen des Alten Testamentes es möglich ist, eine Decke vor dem Kopf zu haben, vor dem Herzen, wie er sagt. Es ist möglich, die Bibel zu lesen und sie nicht zu verstehen. Und vielen Menschen geht es so, sie schlagen die Bibel auf und sie verstehen es nicht. Sie schlagen die Bibel auf, wollen etwas erkennen, aber es macht keinen Sinn. Es widerspricht sich anscheinend. Es scheint nicht relevant zu sein und so weiter und so fort. Und Jesus sagt, oder Paulus sagt an dieser Stelle, das ist etwas, was viele erfahren haben. Sie haben eine Decke vor dem Herzen. Aber er sagt auch, wie diese Decke weggenommen wird. Er sagt, diese Decke wird weggetan in Christus. Mit anderen Worten, vor dem Lesen der Bibel ist eine Tür. Aber diese Tür kann aufgeschlossen werden durch einen Schlüssel. Und dieser Schlüssel ist Jesus Christus. Wenn Sie Jesus Christus in Ihrem Herzen haben und wenn Sie Jesus Christus erlauben, sich in jeder Seite, in jedem Kapitel, in jedem Vers zu offenbaren, passiert etwas Erstaunliches. Das heißt hier in Vers 18, wir aber, alle aber, indem wir mit unverhülltem Gesicht, also die Decke ist weggetan, mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wenn wir Christus zum Zentrum unseres Bibelstudiums machen, dann wird das Bibelstudium uns verändern. Dann wird Bibellesen Freude machen. Dann wird Bibellesen unseren Charakter verändern. Dann wird Bibellesen uns völlig umgestalten. Und Bibellesen bekommt eine Kraft in unserem Leben. Nicht nur eine religiöse, fromme Übung. Wollen Sie die Bibel so lesen, dass sich in Ihrem Leben wirklich etwas verändert? Dass sich in Ihrem Leben wirklich etwas tut? Wollen Sie die Bibel lesen, dass tatsächlich Ihr Leben anders wird? Dann beachten Sie diese drei Grundprinzipien, die Jesus uns vorgelebt hat, die Jesus uns gezeigt hat und die nun wirklich nicht zu schwer zu verstehen sind. Man fängt von vorne an, man macht deutlich, dass man das Thema durch die gesamte Bibel studiert und dass man nicht nur einzelne Aussagen herausgreift, sondern den Kontext in Anspruch nimmt. Und dann als Allerwichtiges und Wichtigstes macht man ganz deutlich und ist sich ganz sicher, dass man überall Jesus Christus findet. Ich möchte Ihnen zum Abschluss noch einen kurzen Vers mitgeben. Er findet sich in Psalm 119. Erinnern Sie sich noch, was Sie über Jesus gesagt haben? Dass er klüger war als alle seine Lehrer? Psalm 119 und aus Vers 99. Vielleicht sagen Sie, naja, das galt für Jesus. Nein, das gilt auch für Sie. Schauen Sie mal, Psalm 119, Vers 99, da heißt es, ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Wenn Sie sich Zeit nehmen, über Gottes Zeugnisse nachzusinnen, werden Sie mehr über die Bibel wissen, als die meisten Bibellehrer unserer Zeit. Wissen Sie, was diese Jünger, die so traurig auf dem Weg marschiert sind, von Jerusalem nach Emmaus, was diese Jünger gesagt haben, nachdem sie erkannt haben, dass Jesus mit ihnen gerade die Bibel studiert hat, auf eine Art und Weise, wie sie es vielleicht vorher noch nie erlebt haben. Als Jesus diese drei einfachen Prinzipien angewandt hat und plötzlich sie erkennen, dass alles, was sie erlebt haben, tatsächlich nichts weiter als eine Prophezeiung ist des Alten Testamentes. Wissen Sie, was sie sagen? Sie sagen in Vers 32, Lukas 24, Vers 32, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften eröffnete. Brannte nicht unser Herz, wenn Jesus Christus, wenn wir erlauben, dass Jesus Christus uns die Schrift erklärt, wenn wir Jesus zu unserem Lehrer machen, wenn Jesus unser täglicher Lehrer beim Bibellesen ist, dann wird unser Herz brennen. Wollen Sie ein brennendes Herz haben? Ein Herz, das für die Bibel brennt, weil es erfährt, dass die Bibellesen sie wirklich verändert. Dann machen Sie doch Jesus zu Ihrem Lehrer. Machen Sie Jesus zu Ihrem Lehrer im Bibellesen. Und Jesus wird Ihnen zeigen, wie man die Bibel am besten liest. In diesem ersten Teil unserer kleinen Serie Bibellesen leicht gemacht, haben wir festgestellt, wie Jesus die Bibel studiert hat. Und es gibt nichts Sinnvolleres, als sich beim Bibellesen an Jesu Beispiel zu orientieren. Wollen Sie nicht auch genau das Gleiche tun? Haben Sie nicht Lust, gleich jetzt, nachdem Sie das angeschaut haben, Ihre Bibel zur Hand zu nehmen und ein bisschen zu forschen und diese Prinzipien mal auszuprobieren? Von vorne anfangen, durch die ganze Bibel studieren und als Allerwichtigstes Jesus Christus im Zentrum suchen, erkennen und finden. Gott segne Sie.